Ja, hallo, ich begrüße euch jetzt zum zweiten Vortrag in diesem Strang. Jetzt erzählt uns Paul Menzel etwas zur Fehlerfindung und Qualitätssicherung Kernel. Und da seid ihr bestimmt genauso gespannt drauf wie ich.
Ja, dann herzlichen Dank für die Vorstellung. Schön, dass ihr alle da seid. Da die Tür jetzt zu ist, könnt ihr auch nicht mehr gehen. Seid ihr gefangen? Genau, das Thema wurde schon gesagt, aber zuallererst freue ich mich wieder hier auf den Linux-Tagen zu sein. Das sind meine zweiten Linux-Tage. Und letztes Jahr war es klasse und auch schon der erste Tag hier ist wieder klasse. Also einen ganz, ganz herzlichen Dank für die ganzen Organisatoren und Helfer. Das ist ein toller Job, den ihr hier macht. Genau, gehen wir weiter. Genau, also ich arbeite am Max-Planck-Institut für molekulare Genetik. An sich habe ich aber Mathe studiert und finde aber freie Software toll. Und die Präsentation, die gibt es auch auf GitHub. Also unter der URL findet ihr die Quellen als auch die PDF-Datei. So, also was ist das Problem? Die Hersteller und OEMs, Original Equipment Manufacturers, die entwickeln eigentlich nur für Microsoft Windows. Das heißt, die ganzen Tests oder die ganze Hardware wird eben gegen Windows-Treiber verifiziert und dagegen getestet. Und Linux spielt da im Prinzip keine Rolle. Da gibt es einige wenige Ausnahmen. Das sind zum Beispiel die Google Chromebooks. Das Chromium-Team macht da einen super QA-Job oder zum Beispiel Apple baut ja seine eigene Hardware und validiert dagegen, natürlich gegen macOS. Ja, dann gibt es auch Purism, die, glaube ich, bauen ihre eigene Hardware und Dell ist im Prinzip auch der eigene Hersteller, der einzige Hersteller, der jetzt, glaube ich, auch als großer Hersteller Linux standardmäßig installiert und das verkauft auf Desktop- und Laptop-Systemen und eine gewisse Art von Qualitätssicherung wird da auch gemacht. Die haben auch einen Linux-Kernel-Entwickler, mindestens einen eingestellt und haben da auch ein Team, sodass das da auch ganz gut funktioniert. Aber wir werden nachher noch sehen, dass es da auch noch Verbesserungsbedarf gibt. Die anderen Anbieter, also auch die sagen, ja, wir liefern mit Linux aus und so weiter, die testen, glaube ich, so ein bisschen, aber im Prinzip ist es denen auch dann gut genug, wenn da im Prinzip ein Bild erscheint und die ganzen Peripheriegeräte mehr oder weniger gut funktionieren. Und ja, ich habe mal eben geguckt nach Tuxedo und System 76. Kann natürlich sein, dass sie Gmail-Adressen haben oder sonst was, aber im Linux-Kernel haben die erstmal keine Commits. Warum man jetzt Linux testen sollte, den Kernel und da weiterhelfen sollte, da hält der Thorsten Lehmhüß noch einen Vortrag und zwar am Sonntag um 10 Uhr. Deswegen werde ich da zur Motivation auch noch nichts weiter sagen. Wird es aber in dem Sinne zusammenfassen, dass der Linux-Kernel, wie wir alle wissen, ja immens hohe Anzahl von Änderungen hat. Das sind irgendwie, was waren es, 14, 10 Commits pro Stunde oder irgend sowas, oder also in dem Rahmen, also wirklich ganz, ganz viele Änderungen. Und ja, das Problem ist, dass eben die Linux-Kernel-Entwickler das auch nicht auf jeder Hardware, die da draußen ist, testen können, diese Änderungen. Da wäre es natürlich langfristig gut, wenn es die Hersteller selber machen, die Entwickler da auch besser unterstützen mit Testfarmen und so weiter. Aber an sich, damit wir sicher sein können, dass die neueste Linux-Version auch auf unserem Gerät läuft, wäre es eben gut, wenn wir selber da auch mithelfen und die Entwickler damit unterstützen. Ja, Testlabore sind erst gerade im Kommen. Zum Beispiel gibt es von den Intel-Grafikentwicklern im Linux-Kernel, die sind eben dabei, einige Räume mit Hardware auszustatten oder haben das schon gemacht, wo sie eben wirklich ihre Änderungen testen und eben gucken, ob Tests und so weiter noch alle. Genau. um mit den Entwicklern, Upstream-Entwicklern am Linux-Kernel zu arbeiten, muss man sagen, dass in den Distributionen, in den meisten Distributionen, der Linux-Kernel meistens nicht der letzte Linux-Kernel ist. Ja? Also die, abhängig von der Distribution, die genutzt wird, sind die schon sehr veraltet, in Anführungszeichen, also bis zu einem halben Jahr alt. Und um den Entwicklern in dem Sinne zu helfen und sicherzustellen, dass mögliche Probleme, die man findet, nicht schon im Masterzweig oder in der wirklich aktuellen Version behoben sind, hilft man ihnen schon, wenn man die letzte Version benutzt. Das heißt, der Masterzweig eben von Linus oder die entsprechenden Subsysteme haben auch ihre eigenen Entwicklungszweige, die wir nachher sehen werden, auch dokumentiert sind. Dazu nochmal eine kurze Anmerkung. Also ich weiß nicht, inwieweit euer Hintergrund ist. Der Strang ist ja, jeder fängt mal an. Das heißt, das ist schon sehr es ist schon sozusagen nicht sehr tiefgehend, die einzelnen Befehle, die hier gezeigt werden und so weiter. Das heißt, wer sich so ein bisschen langweilt bei einigen Folien, der kann ja seinen Laptop rausholen und schon mal die Tests selber durch. Genau, also jetzt ist die erste Frage, wie bauen wir einen neuen Linux-Kernel, damit wir den testen können. Das ist im Prinzip relativ einfach, da gibt es verschiedene Skripte oder auch Paket-Repositories. Wer Ubuntu und Fedora benutzt, der hat es, glaube ich, am einfachsten. Also da gibt es wirklich Paketarchive, wo auf jeden Fall die letzte Linux-Version, also das ist der letzte Release-Candidate, auch veröffentlicht wird. Also bei Kernel Ubuntu.com, da sieht man dann eben 4.16, RC4 ist, glaube ich, gerade aktuell. Das kann man da eben schon runterladen und dann mit unter Ubuntu mit dpkg-i installieren. Bei Fedora kenne ich mich nicht so aus. Das wird morgen, glaube ich, bei Thorsten auch noch genauer ausgeführt. Da ist es aber auch dokumentiert und relativ einfach. Bei Debian muss man sagen, ist das leider nicht so einfach. Also manchmal hat man Glück, dass in der Experimental-Version diese Kerne vorhanden sind. Aber in diesem Fall zum Beispiel mit 4.16, da gibt es noch keine Treffer. Also da muss man den selber bauen. Aber bei SUSE und Gentoo, denke ich mal, ist es auch relativ... Was? Ohne selber bauen? Also... genau. Aber hier das Beispiel nochmal an Debian, wie man das ziemlich einfach bauen kann. Also am Anfang kann man zum Beispiel dieses Paket, Kernel-Package installieren, was schon diese ganzen Abhängigkeiten, die man zum Kernel-Bauen braucht, mitbringt. Danach klont man die Sourcen. Ich glaube, das ist mittlerweile schon ziemlich groß. Ich weiß nicht, ich glaube 1 GB oder sowas könnte da übertragen werden, also mindestens mehrere hundert Megabyte. Dann geht man in das entsprechende Verzeichnis, was standardmäßig eben von Git Linux genannt wird. Dann kann man die Kernel-Konfiguration, die im System vorhanden ist, kopieren. Das ist das kconfig-System, das heißt, die Konfigurationsdatei heißt .config. Um die entsprechenden Optionen, die man hat, sich anzeigen lassen zu können, gibt es eine Hilfeseite sozusagen mit Make Help. Da sieht man die ganzen Kommandos, die man Make übergeben kann. Da man also in diesem Fall ja eine ältere Version hat und möglicherweise neue kconfig-Optionen dazugekommen sind, jetzt ist ja 4.16 RC4 Plus aktuell, kann man mit Make Old Dev Config die alte Konfigurationsdatei nehmen, aber die Default-Werte für neue Versionen wären sozusagen Standardwerte. Und damit hat man eine Konfigurationsdatei, die man einfach bauen kann, ohne dass man dann nachgefragt wird, ob man die entsprechenden, neuen Optionen auswählen möchte. Dann, wenn man sozusagen ein relativ schwaches System hat oder keinen Build-Server hat, kann man das noch etwas beschleunigen, indem man wirklich nur die Module baut oder die Komponenten baut, die auf dem aktuellen System auch benutzt werden. Da gibt es den Make-Befehl make-local-mod-config. Der guckt wirklich, welche Module sind im aktuellen System geladen und wählt nur die aus, wählt alle anderen ab und damit wird der Kernel schneller gebaut und am Ende ist er auch ein bisschen kleiner. Ich hatte es aber ausprobiert, manchmal kann es auch nicht funktionieren, also bei mir, weil ich X4 benutze als Dateisystem, da haben irgendwelche Checksum-Module gefehlt, also das muss ich mir noch genauer anschauen, also mit make-old-dev-config, der größere Kernel, da sind auf jeden Fall alle Module dabei, die man braucht. Genau, und der Befehl, um so ein Debian-Package zu bauen, heißt dann make-bindep-package oder pkg. Und um das zu beschleunigen, kann man noch sagen, wie viele Threads parallel benutzt werden sollen. Je mehr Threads man hat, desto schneller geht es natürlich. Und dann, in Abhängigkeit davon, wie schnell das Gerät ist, hat man dann nach 5 bis 120 Minuten oder noch länger seine Pakete und die kann man dann eben mit dpkg-i installieren und die sind im Oberverzeichnis. Auch dieses Bindep sagt nur, dass kein Source-Package erstellt werden soll und zum lokalen Testen braucht man. Genau, was kann man im Prinzip so testen? Also um zu testen, braucht man eben, wie gesagt, schon die einzelnen Geräte, als auch man braucht die entsprechende Test-Suite. Dann kann man eben verschiedene Bereiche testen, also einmal, ob überhaupt der Kernel mit allen Optionen und entsprechenden Compiler-Versionen erfolgreich gebaut werden kann. Also Build-Tests, dann kann man die einzelnen Tests, wenn es eine Test-Suite gibt für Funktionen, kann man die ausführen, also die Funktionen testen, dann gibt es das ACPI-Subsystem, dann gibt es Energiemanagement, Leistungsverbrauch, was man messen kann, Grafik kann getestet werden, Audioausgabe, das ganze Audiosystem, das Netzwerk, das ist das Dateisystem und die. Wir werden mal gucken, wir werden uns nur heute auf einige wenige Dinge davon konzentrieren, können aber sagen, dass bei Build-Tests das mittlerweile relativ gut aussieht. Also da hat vor allem Intel mit der Zero-Day-Initiative, glaube ich heißt die, wirklich das geschafft, dass jeder oder viele Commits, vor allem die im Master-Branch von Linux, sofort getestet werden. Und das funktioniert ziemlich gut. Also sobald da aus welchen Gründen auch immer ein Bildfehler kommt, dann kriegt der entsprechende Autor des Commits sofort eine E-Mail mit dem entsprechenden Fehler und fixt es dann meistens sofort. Also das funktioniert ziemlich gut. Da hat Intel gute Arbeit gemacht und da muss man auch sagen, dass es ja mittlerweile in vielen Bereichen ganz normal ist. Also bei GitHub hat man ja auch mit Travis CI oder einem ganzen anderen Continuous Integration System, der man mittlerweile auch dazu übergegangen, dass man das automatische Build-Testing in dem Sinne bei vielen Projekten auf vielen Ebenen. Soweit ich weiß, mit Clang sieht es etwas anders aus. Also GCC ist ja noch der Standard-Compiler für Linux und das ist natürlich gut, wenn man Linux mit anderen Compilern auch bauen kann, als auch dann verifizieren kann, dass das Ergebnis auch bootet. Aber da gibt es für Clang oder C-Lang, soweit ich weiß, noch nicht so ein Framework. Wahrscheinlich, weil der Masterzweig auch gar nicht dabei ist, aber das könnte man theoretisch noch auch mit abdecken. Genau, meine persönliche Sache, die ich immer gerne teste, wo vielleicht jeder eine andere Meinung dazu hat, ist, wie schnell so ein Gerät funktioniert. Also erstmal, wie schnell es startet, als auch beim Einschlafen und Aufwachen von SAP S3, wie schnell es da ist. Ja, von Chromebooks als auch wahrscheinlich manchen Windows-Systemen oder Apple. Wenn man es schlafen legt und dann aufklappt, ja, dann ist da im Prinzip in der Zeit, wo man den Bildschirm hochklappt, in der Zeit ist die Grafik initialisiert und man kann das Passwort eingeben. Wenn man das, wenn ich das zum Beispiel bei dem Laptop hier mache, ja, dann klappe ich den hoch und dann ist der Bildschirm noch schwarz für vielleicht eine Sekunde und dann habe ich Glück, ob vielleicht der Screen, also ob der Passwort, der Passwortdialog angezeigt wird. Und das finde ich so Kleinigkeiten, zumal wenn man überlegt, wie viel jetzt mittlerweile Linux-Laptops benutzen, die man eigentlich verbessern sollte und auf die man auch achten sollte. Da gibt es schon ziemlich viele Tools für. Oder ein Tool vor allem auch wieder von Intel, und zwar ist das Projekt Suspend Resume und die entsprechenden Tools PMGraph. Und mithilfe des FGrace-Frameworks schafft es dann PMGraph die entsprechenden Zeiten zu messen, wie lange gewisse Methoden oder Module brauchen, um ausgeführt zu werden. Aber erstmal kann man das ganz einfach auch ohne dieses Tool machen. Und zwar gibt es SystemDBootChart, was im Prinzip auch den Systemstart oder gewisse Zeiten messen kann. Und wenn man den Parameter initCallDebug an Linux übergibt, dann werden diese entsprechenden Informationen in die Ausgabe geschrieben, eben diese Zeiten, und diese Tools sind dann in der Lage, diese Zeiten auszumessen und auch grafisch darzustellen. Und
das wollte ich kurz mal zeigen.
So. Also diese Datei liegt dann, wird unter Run, also dem TempFS Run Log angelegt, mit dem Datum und der Uhrzeit im Namen. Und hier sieht man grafisch ganz gut aufgeführt, wie lange eben gewisse Komponenten dauern. Und hier ist eben am Anfang, sieht man eben, dass eigentlich bis die erste Komponente startet, also das ist jetzt vom Boot hin, 2 Sekunden mindestens vergehen. Und hier sieht man eben, dass eben SCPI ziemlich lange dauert, ja, also auch wieder so ein, ja, eigentlich so was Schlechtes von SCPI, weil diesen ganzen Tree, RSL-Tree da zu parsen, das dauert eben seine ganze Zeit mit diesen Namespaces, das Populate RootFS, das ist sozusagen der zweite Zeitfresser, und was dann hier in den 1,5 Sekunden passiert zwischen USB 3 oder XHCI-Initialisierung und diesem Call, das müsste man rausfinden. Wahrscheinlich ist es das initRAM-FS, was so lange braucht. Aber an sich ist es aus meiner Sicht schon Dinge, wo mehr Fokus drauf gelegt werden sollte, dass man das beheben kann. Oder dass es schneller wird. Und hier zum Beispiel bei RSA-Init müsste ich nochmal genauer schauen, aber ich glaube, hier auf dem System, weil ich das neu eingerichtet habe, sind standardmäßig die Tests noch aktiviert. Ja, das heißt, das Modul bei jedem Start lässt so eine Test-Suite laufen und das dauert dann eben 160. Ja, das kann man über einen Linux-Kernel-Kommandozeilenparameter auch abstellen. Genau, also so sieht es dann aus, was man mehr oder weniger out of the box von SystemDBootChart bekommt. Und genau, und jetzt kommen wir zu zum PowerTop, zu PMGraph. Davon gibt es auch eine Kopie immer in den Linux-Kernressourcen. Aber ja, ist eigentlich am einfachsten, das direkt aus Git-Depot zu benutzen. Da sind die Kommandos zum Klonen und dann das den entsprechenden Ordner wechseln. Da gibt es, ich werde jetzt mich nur auf Sleep Graph eingehen. Boot Graph, da muss man noch ein paar mehr Optionen für die linuxkerne Kommandozeile hinzufügen, als auch eben das System natürlich neu starten. Da werde ich jetzt erstmal nicht drauf eingehen. Genau, im Prinzip kann man das Kommando dann einfach so aufrufen. Es gibt gewisse Konfigurationsdateien, die schon gewisse Voreinstellungen haben, damit man das danach gut nutzen kann. Wenn man das ausführt, wird das System in den Schlafmodus versetzt und danach nach 15 Sekunden soll es wieder aufmachen. Und die entsprechenden sozusagen Call Graphs, also den Graphen der Funktionsaufrufe, die Tiefe kann man festlegen. Ja, je tiefer, desto aufwendiger und desto größer ist dann das Ergebnis. Kann man über den Parameter MaxDepth einstellen und unter config suspend call graph.config, da kann man zum Beispiel die Datei dann editieren. So, da machen wir auch ein Beispiel hier mit der. Also hier hat es schon sehr, sehr lange gedauert, um das zu laden. Aber zum Beispiel man dann hier du hast nicht getestet oder keine Ahnung warum. Na egal, also auf jeden Fall sieht man hier zum Beispiel, dass es hier oben sind die Zeiten dann angegeben, ja, also es braucht 1,9 Sekunden, ja, um das System in den Ruhemodus zu schicken, was ich, ja, weiß der Geier, warum das so lange dauert. Also ich finde, das ist schon eine ziemlich lange Zeit, ja, wenn man sich überlegt, wie schnell die Geräte sind. Ja, und warum, wenn ich es nicht zuklappe, warum ist es nicht in einer halben Sekunde oder noch schneller? Ich glaube, das ist auch ein großes Problem, weil niemand darauf irgendwie Fokus legt. Kommt ja mal darauf an, was die Kunden wollen oder die Hersteller für wichtig erachten. Genau, und bei Resume, 1,5 Sekunden. Ja, und gefühlt noch länger, wenn hier jetzt hier der Grafikstack und so weiter noch initialisiert. Und hier sieht man zum Beispiel schon den ersten Bug, ja, also die entweder Linux-Kerne, aber ich gehe ja davon aus, dass es die Dell Embedded Controller Firmware ist. Die schafft es irgendwie nicht, den Embedded Controller, die Firma hat irgendeinen Bug, dass sie immer noch PS2-Kommandos auf irgendeinem Grund akzeptiert, obwohl es, glaube ich, noch so ein anderes auf I2C basierendes Interface gibt, was der auch nativ unterstützt. Und das Komische ist, wenn man den jetzt zweiten Mal suspendet, ja, dann ist dieses Delay von dem PS-Maus-Modul weg, ja. Heißt, ich bin mir ziemlich sicher, es ist ein Embedded Controller Bug, aber jetzt viel Spaß, Dell davon zu überzeugen und dann noch, wenn die es sogar akzeptieren als Fehler, dass die intern es schaffen, dem Firmware-Entwicklungsteam zu sagen, okay, ihr habt da einen Bug, fix das bitte, wir müssen jetzt eine neue Firmware rausbringen. Da sind die leider, weil die eben das nicht als Qualitätsstandard haben, aus meiner Sicht eben nicht dahinter. Aber da ist zum Beispiel eine Sekunde, ne? Und das sieht man hiermit ganz gut. Und jetzt ist hier unten der Call Graph, der jetzt leider eingeklappt ist. Jetzt kann man hier durchgehen, ja, und sieht auch, das ist auch ganz gut zum Verstehen, sage ich jetzt mal. Oder, also ich finde es ganz interessant, was für Callbacks und so weiter dann auch immer im Linux-Kernel aufgerufen werden. Also wie komplex es jetzt mittlerweile ist. Ja, und leider war das jetzt eingeklappt vorhin. Ja, war es ja alles ausgeklappt, aber ich hätte noch ein Foto, was ich zeigen könnte. Also es waren auf jeden Fall 15 Ebenen, bis man dann zu diesem entsprechenden M-Sleep kommt. Nee, vorhin hatte ich was anderes ausgeklappt. Ja, hier vorne diese zwei Dinge von diesem Modul, die brauchen auch jeweils 200 Millisekunden. Genau, und auch mit den Kernel-Patches Page-Table-Isolation, da gab es zum Beispiel auch einen Bug, dass auf dem Vorgängermodell hier dieses ACPI-PM-Finish plötzlich auch fünfmal so lange gedauert hat. Da war alles hatte niemand auf dem Schirm. Gut, also das finde ich eigentlich ganz interessant und auch immer ganz gut zu testen, inwieweit da die Module eben auf die Hardware angepasst sind und was sie da so alles schaffen und das, oder machen. Und das ist auch ziemlich einfach. Also kann ich euch nur ans Herz legen, das auch mal auszuprobieren. Und dann die entsprechenden Fehler. Dann kommen wir zu den Car-Self-Tests. Also seit 2014, glaube ich, gibt es einen Samsung-Entwickler oder Entwicklerin, der eine Test-Suite für den Linux-Kernel entwickelt hat. Und das ist, glaube ich, in dem Tests-Directory. Und der Name des Projektes ist Car-Self-Test. Und im Prinzip hat man den Kernel dann gebaut und dann kann man hier noch ein paar Header-Files installieren, damit es keine Baufehler gibt und dann mit diesem Kommando kann man die Test Suite ausführen. Da wird auch Suspend zum Beispiel getestet und verschiedene Funktionen getestet. Das ist, glaube ich, immer mehr am Kommen jetzt, um diese Test Suite zu erweitern. Und das kann man, wenn man den Kernel dann selbst gebaut hat und auch dann in dem DOS Directory von Linux ist, kann man das dann so ausführen. Und ich hatte den vorhin ausgeführt und auch, glaube ich, 9 Fehler oder so weiter, die man dann auch noch denen mitteilen kann, weil ich denke, diese Test-Suite, die sollte immer ohne fehlerlos durchlaufen. Genau, kommen wir zu den Fehlerberichten. Also es nutzt ja nichts, dass man dann feststellt, dass es ein Problem gibt oder eine Möglichkeit, den Linux-Kernel zu verbessern. Jetzt man sich noch die Zeit nehmen, das den entsprechenden Entwicklern mitzuteilen. Also man kann es natürlich auch selber fixen, aber ich persönlich bei gewissen Subsystemen oder sowas, wie man sich da einarbeitet und alle Abhängigkeiten mit Locking und sonst sowas versteht oder das Protokoll, was mit dem entsprechenden Chipsatz gesprochen wird, finde ich es persönlich erstmal besser, wenn man das erstmal dokumentiert und den Entwicklern auch mitteilt. Da gibt es einmal die Linux-Kernel Mailinglist, linuxkernel@vgr.kernel.org. Dann gibt es einen Bug-Tracker, also manche Subsysteme haben auch einen anderen Bug-Tracker, das haben die ja meistens dokumentiert, aber der Standard-Kernel-Bug-Tracker ist bugzilla.kernel.org. Da muss man sich registrieren, dann kann man auch einen Fehlerbericht anlegen. Es gibt aber auch Subsysteme, die benutzen den Bug-Tracker nicht. Ja, die genau, und alles ist dokumentiert in der Datei Maintainers. Will ich Ihnen kurz zeigen. Genau, also das war mein Breakout. Und ist diese Maintainers-Datei und wenn man zum Beispiel, was hatten wir eben gesehen, der PS-Maus. Ja. Okay, hier wusste ich. Also hier Maus hätte man. Ja, also es gibt das Input-Subsystem und hier sieht man, mit M ist markiert, wer der Maintainer ist. L steht für die Liste, also das wäre in diesem Fall linux-input.vgr.kernel.org. Dann die PatchQ, da wird das Patchworks-Subsystem benutzt und hier gibt es eben auch einen eigenen Tree, wo eben die aktuellen Patches sind, die dann an Linux geschickt werden zum Einfügen in den Masterzweig. Da auch hinterlegt. Dann gibt es den Status-Tag. In diesem Fall ist es Maintain. Wenn manchmal kein Maintainer mehr existiert, dann sollte da Unmaintain stehen, glaube ich. Oder Abandoned oder sowas. Und darunter stehen eben die einzelnen Pfade, die zu diesem Subsystem gehören. Genau. Ja, und wie ich das auf jeden Fall immer mache, also wenn es da irgendeine Methode gibt, man ist ja dann in dem Git-Repository, dann macht man mit Git grep und dann gibt man die entsprechende Methode ein, die da so lange gedauert hat, ja, aus diesem Callgraph. Genau, aber es gibt auch andere Subsysteme, zum Beispiel beim Grafik-Subsystem, da gibt es auch eine extra Seite, wo das dokumentiert ist. Die benutzen zum Beispiel den Bug-Tracker von freedesktop.org. So, kommen wir gleich zur Grafik. Also Grafik ist sehr komplex, ja, also man muss das Display initialisieren. Am Anfang gibt es ein Frame-Buffer-Device. Dann gibt es natürlich auf Anwendungsebene noch OpenGL-Rendering, jetzt noch Vulkan und sonst was. Nicht alles gehört zum Kernel, ja, aber am Ende ist man da natürlich auch interessiert, dass es in allen Ebenen funktioniert. Genau, das Gute ist für Displays, also hier hatte ich zum Beispiel heute Glück, ja, ich habe hier diesen USB-C zu VGA-Adapter bekommen und der funktioniert sogar, ja, aber Dell liefert auch so einen DA200-Adapter auf mit HDMI, der funktioniert der Version, die Dell in seinem Ubuntu mit liefert, nicht. Da kommt manchmal dann ein schwarzer Bildschirm. Ist aber im neueren Linux-Kernel gefixt und weder Dell noch Canonical haben das jetzt zurückportiert, was ein bisschen schade ist. Aber um das zu testen, ja, man kann ja jetzt nicht immer, und das hat sich auch Google oder das Chromium OS-Team gesagt, man kann ja jetzt nicht 1000 Monitore haben oder für VGA, HDMI, sonst was. Das muss man irgendwie besser automatisieren. Ja, und da haben die das sogenannte Chameleon Board entwickelt. Das ist im Prinzip ein Gerät, was Monitore und andere Grafikausgabegeräte emulieren kann. Ja, und da gewisse Fehlerfälle abdeckt und das eben alles an die Steckverbindung hier schickt und dann auch entsprechend auswerten kann, was kommt für ein Signal zurück. Und ja, das Chameleon Board ist freie Hardware, das heißt, die Layout oder die Matter sind öffentlich, aber man kann es schwer kaufen. Ja? Also im Prinzip, um das jetzt selber anwenden zu wollen, müsste man Dawson-Schemata nehmen und den Schaltplan nehmen und nach China schicken und sich das da oder Glück haben, dass an die man bei Chromium kennt. Aber das hat jetzt, glaube ich, Google seit 5 Jahren oder so veröffentlicht und das ist klasse. Und das habe ich jetzt bei der Recherche auch festgestellt, das Chameleon Board, es gibt noch ein Audio Board, also dasselbe kann man natürlich bei Audio machen, damit man dann feststellen kann, okay, ich simuliere jetzt, dass der Ton leiser werden soll, macht der Treiber das auch. Hier wäre es dann natürlich schön, wenn das in Testfarmen als auch einzelnen Entwicklern vielleicht zur Verfügung gestellt wird, dass die einfach dann auch die entsprechende Hardware damit testen. So, dann gibt es aber noch weitere Tools, und zwar gibt es die IGT-GPU-Tools. Früher hieß es Intel-GPU-Tools, aber keine Grafikentwickler, die arbeiten zum Glück herstellerübergreifend zusammen, also vor allem die AMD-Entwickler als auch die Intel-Entwickler und das ist schön zu hören und natürlich die freien ja, Nouveau-Entwickler, die machen da auch so ein bisschen mit, aber da Nvidia da den das blockiert, damit zu arbeiten offiziell, ist es in dem Sinne nur eine AMD- und Intel-Sache. Genau, die Sourcen sind auch verfügbar, die kann man wieder sich herunterladen. Die Abhängigkeiten kann man unter Debian zum Beispiel mit diesem Befehl installieren. Dann wird mittlerweile das Meson-Bildsystem dort verwendet. Da muss man ein extra Zielverzeichnis anlegen, wo die Binaries dann abgespeichert werden sollen. Da heißt es dann Bild. Dann führt man den Befehl Meson-Bild aus. Dann werden die entsprechenden Baudateien erzeugt und als Tool was oder Werkzeug, was dann die entsprechenden Sourcen übersetzt, wird dann Ninja verwendet und mit Ninja-Tests werden dann auch die Tests für das DRM-Subsystem
habe ich vorhin hier mal auf dem System gemacht und auf jeden Fall der Masterzweig funktioniert hier ohne Probleme. Das lief mir auch relativ durch. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das jetzt hier in diesem Fall geräteabhängig ist oder nur Linux-abhängig. Ja. Genau. Dann gibt es Piglet. Das ist jetzt aber auf so einer OpenGL-Ebene. Da das ist in vielen Distributionen schon paketiert. Und ja, hier sind die entsprechenden Beispielbefehle. Vorhin habe ich eben diese Quick-Test-Suite ausgeführt, ja, die trotzdem irgendwie 20 Minuten gedauert hat. Ja, und ihr seht, dass da ungefähr 39.000 Tests sind, von denen 35.000 ausgeführt oder 36.000 ausgeführt wurden, aber auch 95 fehlgeschlagen sind. Das ist jetzt leider bei der Folie raus. Und das kann man dann in eine HTML-Seite sich umwandeln lassen und sich das dann mit dem Browser, also XDG Open, das im System standard konfigurierten Browser auf, dann sich dann auch anzeigen lassen. Hier ist es ein bisschen schwierig, weil man keine Datenbank hat, um zu wissen, auf welchen Geräten ist diese Test-Suite zum Beispiel schon mal ohne Probleme durchgelaufen. Das ist wahrscheinlich leider die Lösung nur, dass man das jetzt zu dem Zeitpunkt X einmal ausführt auf dem Gerät und mir jetzt merken würde, okay, diese 95 Tests schlagen fehl, dass man das dann jede Woche macht und guckt, okay, wenn jetzt 96 Tests fehlschlagen, dann dann ist dieser neue Fehlschlag. Was erkältet. Dann gibt es noch von der Kronos-Gruppe eine Testsammlung, die auch auf GitHub veröffentlicht ist, als auch proprietäre Testsammlung, die heißt GFX. So, Sanitizers. Es gibt gewisse Methoden im Compiler, dass man den Code so abändert, dass man Fehler finden kann. Dann gibt es einmal den Undefined Behavior Sanitizer, der zum Beispiel guckt, ob eine Datei, ein Datentyp groß genug ist, wenn man da gewisse Werte abspeichert oder ob da ein Overflow in dem Sinne stattfindet. Dann gibt es den Address Sanitizer, der eben gewisse Speicherprobleme beim Speichermanagement feststellt. Da habe ich beides ausprobiert. Das kann man im Make-Menu-Config konfigurieren. Die Optionen heißen Upsan und Kaasan. Bei Upsan hat man keine Leistungsnachteile, also das heißt, der Kernel bootet wie vorher auch. Und ich habe das mal ausgeführt und zum Beispiel habe ich dann WLAN getestet, an- und ausgemacht und da kam zum Beispiel dieser Fehler, den ich mitgeteilt habe. Hier sind auch Links dahinter, also wer sich die Folien dann anschaut, sieht dann die entsprechenden Threads. Der hier oben wurde zum Beispiel noch nicht gefixt und der hier unten auch noch nicht. Also manchmal dauert es ein bisschen länger oder man hat nicht den entsprechenden Maintainer gefunden. Also diese beiden Fehler existieren meines Wissens noch, wurden aber eigentlich beide auch analysiert. Bei Kaasan hat man schon Leistungseinbußen, ja, weil das funktioniert, wird eben, ich glaube, bei Wallgrind oder so um Speicherbereiche wird dann FFF geschrieben oder sowas und dann wird eben jeder Zugriff darauf dann nochmal überprüft und wenn dann eben darum nicht mehr FFF steht, weiß man eben, der hat da drüber geschrieben. Aber ich weiß jetzt nicht mal ganz genau, ob das die Methode von Wallgrind war und ob hier dieser Address Sanitizer wieder anders funktioniert. Ist jetzt hier auch nicht so wichtig, aber das ist eben auch eine Methode, die man wieder finden kann. So, bei Dateisystemen, da habe ich nur eine Testsuite für XFS gefunden. Das für X4 leider nicht. Genau. Dann zum Energieverbrauch. Das ist ja eigentlich auch relativ wichtig, dass die Batterielaufzeit ist. Und eigentlich auch mit den anderen Betriebssystemen, also mit dem Windows, was da meistens standardmäßig gerade wird, auch mithalten kann. Da gibt's, hat auch wieder Intel geschrieben, das Tool PowerTop. Und sage ich nochmal kurz, das war auch. Ja, das installiert man auch wieder mit apt-install PowerTop und dann muss man als Root
das aufrufen.
Wenn ich jetzt hier, achso, ist ja kein Trigger dran. Ja, also auch noch irgendwo ein Bug. Jetzt sieht man zum Beispiel, dass mit dem Browser und so weiter in allen Programmen, die ich laufen lasse, dass ganz oben 13,3 Watt jetzt vielleicht schon relativ viel ist. Um da aber so eine, und hier sieht, darunter sieht man eben, wer hier verantwortlich ist, dass CPU nicht in den tieferen Schlafmodus gehen kann. Also im Browser, ich habe irgendeine Webseite offen, im Browser, wo der Browser verhindert wird, eben einzuschlafen und ja, genau, so viel erstmal zu PowerTop. Hier, um eben, weil das eben wirklich so abhängig ist von den Programmen, die man ausführt, ist es sinnvoll, wirklich alle Programme zu schließen, dann wirklich mal 5 Minuten den Rechner so ruhen zu lassen und da irgendwie so einen Durchschnitt zu berechnen. Und das war auch in letzter Zeit von dem Red Hat-Entwickler Hanse Göde, glaube ich, also Göde geschrieben, der hatte mich die GNU-Linux-Nutzer aufgerufen, da mal zu helfen. War eben unter Linux die Batterielaufzeit immer kürzer als unter Windows, weil eben zum Beispiel bei SATA entsprechende Energiesparmodi nicht aktiviert werden konnten, weil es da früher Daten auf der Festplatte zerstört werden konnte. Es ging nur um SATA in diesem Fall. Und da hatte aber Windows so einen anderen Modus implementiert, genutzt, der nicht gut dokumentiert war oder nicht in Linux implementiert war. Da hat er jetzt nochmal zu Tests aufgerufen und da braucht man auch PowerTop für. Und dann gibt es zum Beispiel dieses Panel Self-Refresh. Das ist am Laptop, was benutzt am meisten Energie, das ist der Monitor. Und da gibt es eben auch so verschiedene Modi, dass der Monitor eigentlich, dass ihm mitgeteilt werden kann, okay, das Bild ändert sich gerade nicht, du musst das nicht refreshen. Damit kann der Energie sparen. Das ist so die nächste Baustelle, wo sich jetzt der Hans-Röder angenommen hat. Und genau, da kann man da auch mithelfen. Und um eben zu sehen, ob das überhaupt ein Ergebnis hat, nimmt man da eben PowerTop. So, bei Bluetooth, Wireless, das kann man auch alles testen. Bei Bluetooth ist mir erstmal kein externes Testgerät bekannt, ja, irgendwie so ein Sender Receiver oder sowas. Da kann man eigentlich nur, also da gibt es ja auch verschiedene Komponenten, einmal den Treiber im Kernel und einmal auch im Hyperspace. Und da kann man eigentlich nur sagen, wenn man jetzt nicht wirklich geheime Daten auf dem Laptop hat, dass man in gewissen Hotels oder so, da hat man ja ganz verschiedene Fernseher oder bei den Eltern oder irgendwelchen Verwandten, die eben einen Fernseher haben, wo Bluetooth dabei ist, dass man da einfach mal guckt, ob man sich mit diesem auch bei der Fostem in dem Hotel, wo ich da war, da ging das zum Beispiel nicht. Genau, das fällt mir zu Bluetooth ein. Genau, dann ja die Performance, die man messen kann. Man kann zum Beispiel sich mal anschauen, okay, wenn ich hier den Linux-Kernel mit dieser Konfiguration, diese Version auf dem System baue, das dauert eben 5 Minuten. Da werden ziemlich viele Komponenten von dem System benutzt, Festplatte, CPU, RAM und so weiter, bleibt es in dieser Zeit, ja? Auch mit dem neuen Kernel. Das sind so ein paar Messungen, die man machen kann. Es gibt aber auch diese Foronix Test Suite, die dann noch welche Benchmarks von Spielen damit drin hat, auch die Grafikleistung da testen kann. Ich glaube auch Energieverbrauch kann man auch aus. Genau, wir kommen jetzt zum Ende. auch das erste Mal, dass das bei meinem Vortrag so... Genau, also erstmal kann man zu Car-Self-Test sagen, dass es gut ist, dass es angefangen wurde, aber dass man eigentlich hoffen kann, dass immer mehr Subsysteme sich dem auch annehmen und Tests hinzufügen, um eben zu verhindern, dass neue Fehler reinkommen. Ja, was eigentlich fehlt, finde ich, ist noch so eine zentrale Datenbank, ja, also irgendwie diese Infrastruktur. Man kann das nirgends hochladen, meistens hat man das für sich selber, die Entwickler können auch auf so eine gewisse Datenbank nicht zugreifen, um dann sehen, okay, über die Zeit und sich anzeigen lassen, über die Zeit ist das besser geworden, das schlechter geworden. Da haben, glaube ich, alle Entwicklerteams da so intern was für sich, auch bei diesen Testlabs, aber da es ja auch so viele Daten gibt, die man da aggregieren kann, eben auch relativ schwer, so ein Modell zu finden. Wahrscheinlich ist es da gut, wenn jedes Subsystem sich was Eigenes ausdenkt und man dann irgendwie so eine Metasuchmaschine hat, irgendwie so eine Webseite, die das alles zusammenfasst, dass man dann in die entsprechenden Bereiche springt. Ja, und das braucht natürlich auch riesig viel Speicherplatz. Genau, und jetzt um dem Fazit zu kommen, also jeder kann mitmachen, also ich hoffe, das ist jetzt auch wirklich nicht so schwierig, dass einige von euch das mal anschauen und auch mal ausprobieren und dann vielleicht mal so unregelmäßig oder auch regelmäßig bei jedem Update durchführen können. Ich denke, dass die Distributionen noch viel tun können, um das auch so ein bisschen zu vereinfachen, dass man zum Beispiel diese Car-Self-Test als Paket zur Verfügung stellt zu der entsprechenden Kernel-Version und die dann einfach installieren kann. Dass man diese Linux-Debug-Kernel, zum Beispiel ein Kernel, der mit dem Address Sanitizer kompiliert wurde, dass man die auch einfach zur Verfügung stellt und ausführen kann. Ja, und zum Beispiel Live-Images, die man booten kann, zur Verfügung stellt, sodass dann man das vom USB einfach starten kann, wird dann ausgeführt und irgendwo hochgeladen. Ja, auf jeden Fall sollte man die Hersteller in die Pflicht nehmen, endlich mal Linux auch ernst zu nehmen, da auch ein bisschen ihre Qualitätssicherung mit aufzunehmen. Da haben wir als Käufer aus meiner Sicht auch eine Verantwortung. Ich weiß, dass Lenovo immer noch sehr beliebt ist, aber man muss auch sagen, Lenovo macht überhaupt nichts. Da ist alles Community-Arbeit. Und ja, da muss man sich schon überlegen, ob man dann eben nicht Hersteller wie Dell aus meiner Sicht oder Purism unterstützt. Aber jetzt Dell, die machen auch Kernelentwicklung, weil die eben ja da wirklich auch da rein investieren. Ja, und bei Dell funktioniert dann zum Beispiel auch das Firmware-Update von dem Betriebssystem aus, ja, über UEFI-Kapsel. Genau, und die Hersteller sollten natürlich auch entsprechende Testgeräte zur Verfügung stellen. Und jetzt zum Abschluss, es gibt natürlich noch viel, viel mehr Tests, nicht nur im Linux-Kernel, wie wir schon gesehen haben, also im Mesa, die entsprechenden Grafikbibliotheken, Cairo, da gab es einen aktuellen Artikel jetzt, dass die zwar eine Test-Suite haben, die aber nicht viele Fehler wirft, also da einfach die Manpower fehlt, um das auf dem aktuellen Stand zu halten. Genau. Und insofern danke ich euch für eure Aufmerksamkeit.
Also wir haben jetzt leider sehr wenig Zeit, vielleicht für ein oder zwei Fragen. Ansonsten würde ich halt bitten, dass ihr dann mit dem Vortragenden vielleicht nachher vor dem Vortragsraum trifft. Also, Fragen? Stelle? Sehe ich jemanden?
Ah, nee, ja.
Ging nur in den Mantel.
Ja, das war super.
Ja, dann danke ich Paul für den Vortrag und wünsche euch weiter viel Spaß. Linux-Tagen.